Hallo, das ist der Brettspiel-Podcast, Ausgabe Nummer 21. Mein Name ist Harald Schrapers. Die Themen heute: Funkstille im Sky-Team. Runter kommen sie immer. Alte weiße Männer auf den Wegen von Darwin. Ready, Set, Bet, mitfiebern bei Pferderennen. Meine Top 5 der diesjährigen Kommunikationsspiele. Und am Anfang ein Gespräch mit Maren Hoffmann über Solospiele und das Gesellschaftsspiel. Analoge Solospiele und Spiele mit Solo-Modus nehmen immer mehr Raum ein und sie sind längst eine bereichernde Ergänzung für das Kulturgut Gesellschaftsspiel. Ich gebe zu, da habe ich hinzugelernt. Früher meinte ich noch, das sei eine winzige Nische und es sei besser, die Redaktionen würden sich darauf konzentrieren, das eigentliche Spiel besser zu machen und nicht noch zusätzliche Modi obendrauf zu basteln. Aber spätestens seit Corona stimmt das nicht mehr. In der Pandemie boomten ja nicht nur die Spiele für 2, 3, 4 Leute, je nachdem, wie viele Personen unser Haushalt umfasste, in dem wir uns mehr oder weniger rund um die Uhr befanden. Wir erinnern uns, nach einem Tag im Homeoffice oder Homeschooling brauchte wirklich jedes Haushaltsmitglied eine Bildschirmpause und jedes Haushaltsmitglied wollte mitspielen. Und es boomten eben auch die Einpersonenspiele, denn es gibt bei uns sehr, sehr viele Single-Haushalte. Außerdem, durch Computergames, durch Handyspiele ist es ja längst etabliert, dass man auch alleine spielen kann. Auch ich mache das zwar selten, aber bei Forza Horizon, durch die Stadt und die Landschaft zu rasen, da kann ich mich auch drin verlieren. Dass es nicht nur eine Nachfrage nach digitalen Solospielen gibt, sondern auch nach analogen, kann ich nachvollziehen. Schließlich lese ich jeden Tag 2 Tageszeitungen ganz analog auf Papier, weil ich das schön finde, den Überblick über ganze Seiten haben will und es so gewohnt bin. Andere Leute finden, so etwas sei aus der Zeit gefallen. Am Computer oder auf dem Tablet könne man die Zeitung viel besser lesen. Ja klar, jeder soll es so machen, wie es ihm gefällt. Und das gilt fürs Spiel allemal. 2019 habe ich einen Artikel für das Magazin Spielbox geschrieben, der in seiner redigierten Form ziemlich zugespitzt war und deshalb einige Reaktionen von passionierten Solospielern provozierte, was ich gar nicht so beabsichtigt hatte. Und selten hatte ich auf einen Artikel so viel Resonanz erhalten. Es gab auch sehr viel Schulterklopfen von Leuten, die mir fast verstohlen gestanden, dass sie den Trend zum analogen Solospielen persönlich auch nicht nachvollziehen könnten. In der Oktoberausgabe der Spielbox hat nun Maren Hoffmann einen Kommentar zum Solospielen geschrieben, der auf den ersten Blick den Anschein erweckt, als sei er eine Widerrede zu meinem damaligen Artikel. Es geht nämlich um den Begriff des Gesellschaftsspiels, den ich auch sehr gerne verwende, weil er in der heutigen Zeit mehr denn je sehr gut hineinpasst. Der Bezug auf Gesellschaft betont den Aspekt des solidarischen Zusammenhalts gegen den Egoismus, den der Gemeinschaft gegen die Einsamkeit. Ja, Gesellschaftsspiel ist ein sehr schöner Begriff. Und was hat das Gesellschaftsspiel mit dem Solospiel zu tun? Dazu habe ich Maren Hoffmann in diesen Podcast eingeladen. Maren Hoffmann ist Redakteurin beim Spiegel und dem Manager-Magazin und Kolumnistin der Spielbox, die ich hier sehr gerne begrüße. Kann man sich so einfach mancher Probleme völlig entledigen in der Definition, indem man sie einfach umdefiniert, einfach was in den Raum stellt? Warum denn nicht? Warum ist alleine sein nicht auch in Gesellschaft sein?
Naja, also wer alleine ist, ist ja nicht automatisch in schlechter Gesellschaft, Harald.
Ja.
Und wir können ja erstmal, bevor wir auf das Trennende zu sprechen kommen, gucken, was uns eint. Und ich glaube, was uns eint, auf jeden Fall, ist der Begriff des Spiels als Kulturgut, als große kulturelle Errungenschaft, dass wir spielen, wie wir spielen, was wir spielen, welche Vielfalt es da gibt. Jetzt vergleichen wir das Spiel mal mit der Literatur. Ein Buch ist ein bisschen wie ein Spiegel. Wenn ein Esel hineinschaut, kann kein weiser Mann herausschauen. So. Und das beschreibt eigentlich ziemlich gut, dass es auch zwischen Buch und Leser eine bestimmte Art von Interaktion gibt, wie es auch im Solospiel zwischen dem Spieler und dem Autor der Fall sein kann. Also man setzt sich mit der Idee eines anderen Menschen auseinander. Man lässt sich vielleicht auch von diesem anderen Menschen in eine immersive Spielwelt entführen. Und manchmal ist es auch ein geistiges Kräftemessen, es kann aber auch ein Erzählstrang sein. Und das ist ja schon eine Art von Interaktion. Plus, was mir im Hirn schwirrte, als ich das schrieb, dass Solospiele auch Gesellschaftsspiele seien, das hat mit meiner Erfahrung zu tun, dass die meisten Solospieler, die ich kenne, erstens nicht nur Solospieler sind, sondern dass das für die nur eine Art des Spielens ist und die auch andere Spielformen. Also ich treffe mich mit Leuten, die oft gerne Solo spielen, auch in größeren Runden. Und dann spielen wir zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs. Das machen die auch alles. Es ist kein Entweder-oder. Es ist 99% der Fälle oder 90. Ich stelle jetzt einfach mal irgendeine Zahl in den Raum. Widerlegen kann man sie ja dann, wenn man bessere Zahlen hat. Aber ist das kein ausschließendes Oder, sondern es ist ein Und. Man macht beides. Und ein weiterer Gedanke, den ich wichtig finde, ist, Spielen ist, oder das Wichtige beim Spielen, darauf können wir uns wahrscheinlich auch einigen, ist, dass es einen geschützten Raum darstellt, in dem wir uns ohne Angst bewegen können, voller Neugier bewegen können, einander, das Spiel und neue Gedanken entdecken können. Und es gibt Leute, für die ist so ein Spieleabend zu sechst auch ein bisschen soziales Gewitter. Die sind davon vielleicht überfordert. Die können aber sehr wohl im Solospiel das Spiel als solches entdecken, können da vielleicht Sicherheit gewinnen und können diese Immersion des Spiels genießen, ohne sich sozialem Stress auszusetzen. Und ich finde es großartig, dass das Spiel auch Leuten im Solospiel diesen geschützten Raum zur Verfügung stellen kann, ohne dass man es auf das Spielen als solches verzichten muss oder andere Leute dafür braucht. Ist nicht zwingend erforderlich.
Man macht es ja auch nicht, statt ein Brettspiel zu spielen,
Genau.
weil wenn jemand anders da ist, setzt man sich ja in der Regel wahrscheinlich nicht nebeneinander und wir spielen dann zwei verschiedene Solospiele miteinander. Das passiert den Menschen, die Videospiele machen, schon mal eher, wobei die ja inzwischen auch immer mehr versuchen, sich untereinander zu vernetzen, weil ja die Idee des Brettspiels in Gesellschaft ist es besser, ja, bei vielen Videospielleuten inzwischen auch angekommen sind. Und mein Sohn macht sogar noch sowas Altmodisches wie LAN-Partys hier im Wohnzimmer. Offensichtlich ist
Wie cool.
Zusammensitzen irgendwie eine ziemlich coole Geschichte, ne? Und das ist natürlich der Vorteil des Brettspiels, den ich ja immer heraushebe, womit ich aber auch nicht sozusagen andere Formen des Spiels ja nicht diskriminieren will, sondern ich finde, das Brettspiel muss ja auch seine Stärken betonen. Und sicherlich ist eine Stärke, dass wir gemeinsam mit anderen Menschen an einem Tisch sitzen. Wie groß war denn deine Resonanz auf deinen Artikel in der Spielbox?
Ich habe gesehen, also es haben ja viele Freunde, die in irgendwelchen Foren unterwegs sind, auch von Solospielern und so, haben mir dann irgendwie geschickt ganz, ganz rührende und reizende Botschaften, dass die Solospieler sich freuten, dass da mal jemand eine Lanze bricht, wobei ich sagen muss, das haben die ja eigentlich gar nicht nötig, ne? Also es gibt ja, niemand ist so gut vernetzt und offenbar so publikumszugewandt wie diese Solospieler. Da gibt es ja riesige Podcasts, YouTube-Kanäle, alles Mögliche, wo sie alle in die Welt hinausblasen, was sie alle solo spielen und wie toll das alles ist und miteinander darüber in Interaktion treten. Also da sind wir jetzt auch wieder auf so einer quasi Meta-Ebene. Man spielt das Solospiel, aber auch, weil man es genießt, sich dann mit anderen darüber auszutauschen. Also, und das ist ja dann auch wieder was sehr Gemeinschaftliches, also wo diese Form des Spielens dann auch sehr verbindend ist. War schon vor Corona, habe ich mir erzählen lassen von Verlagsverantwortlichen, ein wachsendes Segment. Das ist nicht nur Corona geschuldet, sondern Verlage wie Frosted Games haben schon früh da hohe Zuwachsraten verzeichnet. Und jetzt ist ja der Jüngste, der auf diesen Zug aufgesprungen ist, ist ja der traditionelle Verlag Schmidt, die eine ganze Rainer Knizia-Reihe mit Solospielen, so Kniffelderivaten etc. gemacht haben. Und das haben viele belächelt, bis sie es ausprobiert haben, weil das ist nämlich tatsächlich ziemlich gut und funktioniert. Und ich möchte auch eine Lanze für eine besondere Form des Solospiels brechen. Das ist nämlich dieses, mache ich mit meinem Mann manchmal, dass man ein Solospiel nicht alleine spielt. dass man dann zusammen ausklügelt, was könnte jetzt ein guter Zug sein und quasi gemeinsam diese Figur steuert, das hat dann auch so was Kooperatives noch. Und Spieler sind ja immer sehr kreativ darin, sich es so passend zu machen, wie es angenehm ist für sie, ne? Und ich finde auch, also wenn jemand alleine mit dem Handy da sitzt und daddelt da irgendwie Candy Crush oder so, das finden alle völlig normal. Aber wenn sich jetzt jemand hinsetzt und sich richtig schön den Tisch deckt mit einem haptischen Spiel, mit Holzpöppeln und allem drum und dran, dann denkt man oder denken viele, was ist das jetzt für ein komischer Kauz, ne?
Na ja, gut,
Aber
du denken wahrscheinlich welche, wenn ich immer noch meine Süddeutsche Zeitung aufschlage, die ja irgendwie unpraktisch viel zu
ja,
groß ist
man
und
muss aber
ne?
sagen, unsere Software als Menschen ist ja seit dem Neolithikum nicht mehr abgedatet worden, ne? Die ist mindestens 10.000 bis 100.000 Jahre alt und wir brauchen Haptik. Wir brauchen Dinge, die wir fühlen. Wir brauchen Dinge, die wir im Raum bewegen. Auch das ist ja sehr entscheidend. Und wenn man das alles nur virtuell macht, also ich habe gar nichts gegen Computerspiele, also ich spiele auch, ne? Also das ist, es ist wie bei den Solo und den anderen Gesellschaftsspielen auch, es ist kein ausschließendes Oder, es ist ein Und. Aber ich finde das wohltuend und erholsam. Ich bin zum Beispiel jemand, ich gucke den ganzen Tag auf Bildschirme. Für mich ist es keine attraktive Freizeitbeschäftigung, jetzt abends auch noch epische Computerspiele zu spielen. Das wäre sicherlich anders. Wenn ich tagsüber auf der Baustelle mal lochen würde oder so, dann wäre das eine sehr attraktive Welt für mich. Und so ist es, empfinde ich das als erholsam, meinen Augen die Ruhe zu gönnen und mich irgendwie ganz analog an den Tisch zu setzen. Ich finde es angenehm, mit anderen zu spielen. Ich bin keine klassische Solospielerin, aber ich habe viele Freunde, die viel Solo spielen und ein Mann, der auch oft und gerne Solo spielt, der etliche 100 Partien Solospiele hinter sich gebracht hat, da hat er mich weit überholt. Und wir spielen ja trotzdem auch noch zusammen und wir reden über diese Spiele und sind in Austausch darüber. Und diese Spiele, auch die Solospiele, prägen einen ja im Denken. Und das ist die Auseinandersetzung mit dem Autor oder der Autorin solcher Spiele, dass man eine kulturelle Bereicherung hat, die vielleicht über die Lektüre hinausgeht, weil man selbst ins Handeln kommt. Wenn ich ein Buch lese, bin ich Rezipient. Und wenn ich mir dabei Gedanken mache, bin ich mehr als ein Rezipient. Da sind wir bei dem weisen Mann oder der weisen Frau und dem Esel, ne? Also je mehr man weiß, desto mehr kann man auch erkennen in einem Buch. Aber in einem Spiel ist es ja schon im Prinzip angelegt, dass ich selber ins Handeln komme. Also Romeo und Julia wird immer gleich ausgehen, egal wie oft ich das Buch lese. Wenn ich aber ein Spiel spiele, geht es nicht immer gleich aus. Es kann sich ändern. Ich kann eine Lernkurve nehmen. Ich kann diese Lernkurve zur Anwendung bringen. Das ist das, was Spiele in vielerlei Hinsicht sozial interessant macht und auch für Solospieler interessant macht, halt eine eigene Weiterentwicklung zu beobachten, strategisch besser zu werden, eine andere Art des Denkens zu erproben. Und ich merke auch, und gerade bei Solospielen, dass die Art und Weise, wie eine Autorin, ein Autor ein Spiel anlegt, sehr das Denken der spielenden Personen prägt. Und das kann eine durchaus interessante Erfahrung sein, die auch geistiges Wachstum befördert. Davon bin ich überzeugt. Und dafür ist es völlig unerheblich, ob ich das Spiel alleine spiele oder mit mehreren.
Selbst bei interaktionslosen Spielen ist mir die Interaktion mit anderen Menschen sehr, sehr wichtig. Also letztlich ist ja Dorfromantik auch nichts anderes als ein
Absolut,
Solospiel.
ja.
Und ich würde es niemals alleine spielen, sondern würde ich mir eher die App die App besorgen, mit der man es dann auf Nintendo oder wo auch immer spielen kann, wenn ich es denn alleine spielen möchte, so etwas. Aber auf die Idee, es mir aufzubauen, nur damit ich es anpacken kann. Also mich nervt ja auch das Einräumen dann eher. Das mache ich nur, wenn ich das tatsächlich mit jemandem erleben kann. Wir wissen ja auch nicht, wie viele Puzzlespiele gekauft werden, die gar nicht solo gespielt werden, sondern gemeinsam. Das Schöne am Brettspielmarkt mit seinen hunderten Neuheiten jedes Jahr ist ja, dass man alles bedienen kann, egal ob man jetzt gemeinsam spielen will oder dann eben auch einzeln.
Und dass man wirklich, also mir gefällt dieser Gedanke des geschützten Raums. Und zwar sowohl in der Gruppe als auch alleine, dass man da halt auf jeden Fall neue Welten, neue Gedanken, neue Arten des Denkens auch erkunden kann, die man im Alltag vielleicht nicht so hat. Und
Ja, obwohl ich dir da auch ein bisschen geschützt, also auch ein normales Brettspiel hat natürlich so etwas wie einen
ja,
geschützten Raum, und zwar gerade das Regelbasierte,
genau, das ist
weil die
das.
Interaktion der Menschen, die dann zu viert am Tisch sitzen, ja
Ist
gar nicht mehr eingeübt werden muss, weil die steht da ja. Wenn man sich dran hält, kann man
absolut,
auch nichts
ja.
falsch machen. Auch Leute, die Scheu haben vor anderen Menschen, haben es, glaube ich, am Spieltisch meistens, es sei denn, es ist ein kooperatives Spiel oder es ist ein Kommunikationsspiel, aber nur ein ganz klassisches, regelgeleitetes, kompetitives Spiel ist sehr leicht zu bewältigen, weil die Interaktion erstmal auf einer Regel beruht. Wenn man sich dran hält, kann man,
Absolut, also
braucht man
selbst
keine Angst haben, was falsch
braucht
zu
man keine
machen.
Angst haben. Also selbst im Wettbewerb mit anderen ist das ein geschützter Raum, weil
Ne?
ich mich darauf verlassen kann, dass sich alle an die Regeln halten. Ne?
Ja.
Ich kann spielen, was ich will. Es wird niemand auf einmal die Tür öffnen und sagen, und jetzt machst du deine Lohnsteuererklärung, weil es nicht in den Regeln steht. Und das ist wirklich erfreulich. Ich hatte eine ganz interessante Begegnung im vergangenen Jahr in Essen im Hotel. Da war ein Niederländer, der war mit seiner Frau da und erzählte mir, seine Frau sei eine, die ist auf dem autistischen Spektrum unterwegs. Manche Leute, die davon betroffen sind, sagen, sie seien Autisten. Andere wollen dieses Etikett so nicht haben. Ist schwierig, da die richtige Wortfindung zu haben. Also, sie ist eine Autismus-Betroffene, so kann man, glaube ich, sagen. Und dann sagte ich spontan, also nach allem, was ich gelesen habe, muss ja diese Spielemesse die Hölle sein für deine Frau. Wie furchtbar ist das denn? Ne? Also hunderttausende fremde Leute, die da irgendwie durcheinander wuseln. Und er sagte, das Gegenteil sei der Fall. Sie sei da, um bestimmte Spiele zu erklären. Diese Spiele kennt sie, da kennt sie sich aus. Sie kennt das Regelwerk. Und sie ist dann als Spieleerklärerin am Stand eines Verlags und hat da überhaupt kein Problem, mit wildfremden Leuten zu interagieren, weil die Art der Interaktion vom Spiel vorgegeben wird und der Raum dieses Spiels für sie ein vertrauter Raum ist. Und darum gehe es. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, dass man diesen vertrauten Raum betreten kann oder eben auch einen neuen Raum, wenn man jetzt ein Spiel neu lernt, aber sich darauf verlassen kann, es halten sich die Leute an die Regeln. Ja, es bricht die Komplexität der Welt halt auf ein erträgliches Maß herunter, ne? Es ist dann kein Dauerfeuer und auch kein soziales Dauerfeuer, sondern man kann damit umgehen und erlebt trotzdem etwas Neues und etwas Interessantes und kann auch andere Leute auf neue Weise erleben. Ich erlebe andere Menschen als Leute, denen ich vertrauen kann. Wer dran ist, wird was machen. Wer nicht dran ist, wird nichts machen. Ich erlebe die als Leute, die sich an Regeln halten, mit denen ich zusammen etwas machen kann. Das kann man nicht hoch genug einschätzen in einer Gesellschaft, die sich immer weiter aufspaltet. Das ist großartig.
Ich denke mir, da wird auch manchmal das Potenzial der Brettspiele so ein bisschen unterschätzt. Also das Thema Einsamkeit spielt ja in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. Jetzt gerade
Ja.
nach Corona nochmal, aber sicherlich auch schon vorher, dass nicht nur ältere Menschen in jeder Schicht sozusagen Schwierigkeiten haben, sozial zu interagieren und tatsächlich Einsamkeit wahrscheinlich auch empirisch gesehen tatsächlich zunimmt. Nicht nur, dass wir mehr
Ja.
darüber sprechen, man ja auch dagegen gesellschaftlich was tun müsste, muss, mehr tun muss. Und da natürlich gerade diese regelgeleiteten Spiele, Brettspiele etc., und das muss ja nicht ein langweiliger Bingo-Abend sein, der genau diese Chancen eröffnet. Und deswegen eigentlich dieses wir Brettspiel bei uns ja immer noch sehr, was ja auch sehr gut ist, als ein innerfamiliäres Phänomen verstanden wird. Und wir es dahin verbannt haben, aber immer noch zu wenig auch an die Öffentlichkeit mit so etwas gehen. Dabei könnte es ja eine große Rolle im öffentlichen Raum spielen, weil es genau dieses Zusammenleben, das Zusammengehen, das Gesellschafterleben für Menschen erheblich erleichtern kann, viel mehr erleichtern als irgendwelche Gesprächs-, Tanz- oder sonst wie Abende zu veranstalten, weil da trauen sich viele Menschen ja ganz offensichtlich nicht hin, sonst wären sie ja nicht so einsam,
Und
ne?
wo immer das passiert, machen die Leute große Augen, weil es diesen Bedarf gibt. Also der Möbelkonzern IKEA hat damit angefangen, Boardgame Nights zu machen. Die Leute rennen denen die Bude ein. Ich kenne einen Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Schweinfurt, der hat mit seinen Studenten kurz nach Corona Boardgame Nights gemacht. Der musste die Flure mit bespielen. Die haben ihn quasi überrannt, so groß war die Sehnsucht. Und ich habe dann Leute getroffen. Ich war dann mal zu Besuch dort und ich habe da Studierende getroffen, die gesagt haben, Those Board Game Nights saved my life. Also, weil die hatten vorher gar kein Sozialleben und haben da dann Freunde gewonnen und es hat sich von dort aus alles entfaltet. Ich habe einen Bekannten hier, der bei der Arbeiterwohlfahrt tätig ist. Die haben jetzt kürzlich mal den ersten Spieleabend hier gemacht und haben gedacht, ja, bieten wir mal an, mal gucken, wie die Resonanz ist. Da kamen mehr als 100 Leute aus dem Stand, zum Teil relativ weit gereist. Und das spricht auch dafür, dass man sagt, man muss das auch einfach dahin tragen, wo die Leute halt. Ich hatte das Gefühl, da sind Menschen, die kennen die Arbeiterwohlfahrt. Das ist denen vertraut, da trauen die sich hin. Dann macht die Arbeiterwohlfahrt was Neues. Brettspiele kennen diese Leute vielleicht nicht, aber sie vertrauen der Arbeiterwohlfahrt genug, um zu sagen, wenn die das machen, dann wird das schon was sein. Und dann kommen die dahin und entdecken eine völlig neue Welt und interagieren mit Leuten, mit denen sie sonst vielleicht nicht gesprochen hätten. Bei IKEA das gleiche Spiel. Ich mache Spieleabende bei uns im Verlag. Da kommen Leute manchmal aus Abteilungen, mit denen ich sonst operativ überhaupt nichts zu tun habe. Neulich kam eine Dame und sagte, ja, sie habe noch nie irgendwie ein Brettspiel gespielt, sie sei auch nicht so die Spielerin. Ich sagte fröhlich, das macht nichts. Wir haben hier auch ganz viele Spiele für Leute, die nicht spielen wollen. Ende vom Lied war, die ist 5 Stunden lang geblieben und hat hinterher gesagt, sie hätte ja keine Ahnung gehabt, was es alles gibt. Und die hatte ein Lächeln im Gesicht und ich auch. Das hat mich total glücklich gemacht. Ja, oft sind ja so Partyspiele auch so ein guter Einstieg, ne, wo man nicht viele Regeln beherrschen muss, wo man sich auch eigentlich nicht so blamieren kann. Aber es gibt dann auch stille Kollegen, die sagen, oh, ich möchte jetzt nicht bitteschön bei Top Ten irgendwas darstellen müssen, ne, das ist mir entsetzlich peinlich. Aber so bei Dorfromantik hübsch so Landschaften legen oder bei Cascadia dafür zu sorgen, dass es allen Tieren gut geht, ne, das ist was Schönes, das ist auch eine Typsache und das ist so vielfältig alles und ich habe das Gefühl, es ist wirklich, wirklich wohltuend. Unsere Gesellschaft braucht das. Wir brauchen diese Begegnungsräume, in denen man sich schamfrei und auch, es ist ja dann auch völlig in Ordnung, auf andere Leute zuzugehen. Also die Einsamkeit ist ja auch deshalb ein Problem, weil vielen Leuten es schwerfällt, auf andere zuzugehen. Wenn
Ja,
man so eine
und
Rampensau ist wie ich, ne, dann sage ich, wenn ich irgendwo fremd bin, dann sage ich, oh, ich bin hier fremd, ne? Kann ich mich an ihren Tisch setzen? Aber das fällt vielen Leuten ganz entsetzlich, furchtbar schwer. Und wenn es aber Spieltische sind, wo in der Veranstaltung schon angelegt ist, dass man miteinander interagieren soll, kann und darf, und es dann vielleicht noch jemanden gibt, im Idealfall, der so ein bisschen als Spielesommelier tätig ist und fragt, also was magst du, was bist du denn für so ein Typ? Eher laut, eher leise, ne? Oder darf es auch was unter Zeitdruck sein oder lieber nicht? Und dann stellt man so diese Tische so ein bisschen zusammen. Das macht mir auch großen Spaß. Und das ist dermaßen heilsam. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.
ja, da musst du vielleicht ein bisschen aufpassen. Also wenn du den Leuten gleich in deinem ganzen Überschwang dann erzählst, hier kannst du auch neue Freunde finden, dann bist du wahrscheinlich schon wieder einen Schritt zu weit gegangen. Weil
Da ist
viele,
man einen
die
Schritt zu weit, das stimmt ja.
das erste Mal hinkommen, den kann man nämlich sagen, du kannst ja mitspielen, auch wenn du gar keine Freunde finden willst, weil es eben diese Menschen ja auch gibt.
Jetzt müssen wir nur noch die Kurve kriegen zu den Solospielen
Nee, die
und da
lassen wir
sind
jetzt
wir.
einfach.
Nein,
Nein!
ich möchte nochmals rekurrieren, obwohl ich selbst glühende Atheistin bin, möchte ich
Ja.
nochmal auf den Kernsatz des Christentums zu sprechen kommen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ja, okay,
Und man
darauf
kann.
können wir uns einigen, ja.
Darauf können wir uns einigen. Und wenn man im Solospiel unterwegs ist und lernt, sich selber zu vertrauen, sich wertzuschätzen, sich eigene Räume zu erschließen, dann wird man auch ein gefragter und geschätzter Mitspieler sein.
Das hast du jetzt wirklich sehr schön gesagt. Okay, ja, danke schön, Maren. Dann haben wir dieses Thema dann auch sozusagen noch mit dem Kurve am Ende dann doch nochmal abgeschlossen.
Danke dir.
Runter kommen sie immer, die Flugzeuge. Das vorab schon mal als Info zu einer Spieleneuheit, die Skyteam heißt. Ich empfehle dieses Spiel den Menschen, die gerne Dorfromantik spielen oder gespielt haben, weil sie die Kampagne längst durch haben und immer noch begeistert sind. Auf dieses Dorfromantik bin ich in den letzten Wochen und Monaten so häufig angesprochen worden wie zuvor auf kein anderes Spiel. Und zwar von Leuten, von denen ich gar nicht wusste, dass sie gerne spielen. Genau genommen spielen sie auch gar nicht oft. Aber Dorfromantik, das haben sie gespielt. Warum passen nun Dorfromantik und Skyteam gut zusammen? In erster Linie, weil beide Spiele kooperativ sind und besonders gut zu zweit funktionieren. Dorfromantik kann man auch alleine spielen, ohne jede Regelmodifikation, weil es konstruktiv ja so ähnlich wie ein Puzzle aufgebaut ist. Wie viele Leute da mitspielen, eins, zwei oder drei, ist egal. Auf der Dorfromantik-Schachtel steht sogar sechs Personen drauf, aber auch das ist eine ausgedachte Obergrenze. Skyteam geht laut Schachtelaufdruck nur mit zwei Spielenden, wobei auch das nicht ganz stimmt. Man kann dort auch mit Teams zusammenspielen. Zwei Leute, die sich abwechseln, sitzen auf der einen Seite des Tisches, zwei Leute auf der anderen Seite. Trotzdem halte ich die Empfehlung, genau zwei Spielende, im Grunde für richtig, denn man sitzt besser nebeneinander als auf den gegensätzlichen Seiten des Tisches. Denn man sitzt schließlich im Cockpit des Flugzeugs. Links, so steht es in der Anleitung, die Pilotin, rechts sitzt der Copilot. Und innerhalb des Cockpits herrscht Funkstille. Das heißt, dass wir nicht miteinander sprechen, jedenfalls nicht über das Spiel, also über die Würfel. Auch das ist etwas, was das Spielen mit zwei Teams nicht verunmöglicht, aber auch nicht erleichtert. Eine lockere Gesprächsatmosphäre, so wie wir sie etwa von Dorfromantik kennen, die gibt es bei Skyteam nicht. Egal, wie viele Leute am Tisch sitzen. Ich empfehle Skyteam den Leuten aber auch nicht deshalb, weil es 1 zu 1, so wie Dorfromantik ist, sondern gerade deshalb, weil es für eine andere, eine neue kooperative Spielerfahrung sorgt. Der Start bei Skyteam, Spielregeln, Spielanleitung, das ist schon ein deutliches Level oberhalb von Dorfromantik. Aber wer Dorfromantik bis zum Ende gespielt hat, hat so viel Erfahrung mit dem Aneignen von immer neuen Regelfragmenten gewonnen, dass Skyteam recht locker zu bewältigen ist. Zumal auch hier bei Skyteam die Regeln häppchenweise kommen. Nachdem man mit Montreal den ersten Airport schon mal die erste Landung bewältigt hat, kommen 20 weitere Flughäfen aus der Schachtel, die dann nach und nach auf den Tisch gelegt werden. Und jeder neue Flughafen hat irgendeine Ergänzung, eine Modifikation in der Regel. Auch das ist eben eine Ähnlichkeit mit Dorfromantik. Skyteam eignet sich sehr gut für zwei Menschen, die gemeinsam mit einem Spiel wachsen wollen, die gemeinsam Neues auf dem Spielbrett erleben wollen. Über mehrere Tage oder Wochen kommt eben darauf an, wie oft man es spielt. Klar ist, Skyteam ist kooperativ, aber auf eine andere Weise. Wir müssen nämlich von Anfang an auf dem gleichen Wissensstand sein. Bei Dorfromantik konnte eine Mitspielende zunächst auch recht passiv am Tisch sitzen und den Alpha-Spieler oder die Alpha-Spielerin machen lassen. Bei Skyteam geht das nicht.
50, 40, 30, 20, retard, 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 retard.
So hört es sich in einem echten Flieger bei der Landung an. Wie realistisch ist dieses Spiel Skyteam? Naja, es geht so. Aber genau das macht es eigentlich zu einem besonders guten Spiel, denn wir steuern hier unseren Flieger nicht mit irgendwelchen komplizierten technischen Einrichtungen, sondern mit etwas sehr Vertrautem, sehr Spielerischen, nämlich sechsseitigen Würfeln. Und das ist schon mal ziemlich genial designt. Unsere vier Würfel, beziehungsweise acht, Pilotin und Copilot haben je vier, die werfen wir hinter unseren Sichtschirm, sodass die Mitspielende es nicht sieht. Und jetzt gilt Sprechverbot. Das ist jetzt zwar nicht besonders realistisch, im echten Cockpit darf man ja miteinander reden. Das heißt, Skyteam nimmt es mit der thematischen Umsetzung aus der Realität überhaupt nicht so genau. Nämlich eher im übertragenen Sinne, da stimmt es dann nämlich doch wieder. Im Cockpit, so stelle ich es mir vor, muss man sich blind vertrauen. Genauso bringen wir unseren Flieger zu Boden. Funkstille im Cockpit, aber wir funken nach draußen. Wenn ich in der Entfernung zwei Flugzeuge im Fenster sehe, setze ich einen Zweierwürfel ein, falls ich den habe natürlich nur, Und damit funke ich dann die Flugaufsicht an, dass ich da auf dem Weg bin und dass da jetzt Ordnung geschaffen werden muss. Und ich darf das im Weg rumliegende kleine Holzflugzeug sehr schön einfach mal wegräumen. Dann muss ich noch das Querruder bedienen, aber ich muss schauen, dass der Jet nicht in eine gefährliche Schräglage gerät. Ich lege also eine 3 und hoffe, dass die Mitspielende ebenfalls eine 3 hat. Oder wenigstens eine 2 oder 4. Dann neigt sich der Flieger nur sanft und das können wir im nächsten Zug dann ausgleichen. Und erst im 7. Zug, dem Touchdown, da muss das Flugzeug 100%ig gerade sein. Auch brauchen wir je einen Würfel bei der Geschwindigkeit. Die Addition unserer beiden Würfel bedeutet dann den Schub, den Vortrieb. Je nachdem, wir können 0, 1 oder 2 Schritte gen Ziel fliegen. Wichtig, ganz am Ende muss es passen, denn das Flugzeug sinkt automatisch jede Runde um 1000 Fuß. Und zu langsam, dann landen wir vor der Landebahn und zu schnell schlagen wir dahinter auf dem Feld auf. Was die Geschwindigkeit angeht, merkt man, dass ein bisschen technisches Interesse am Fliegen sinnvoll ist. Anders als Dorfromantik, was einfach nur ein Wohlfühlthema hat. Im Cockpit haben wir keine Zeit fürs Wohlfühlen, meistens jedenfalls nicht. Das Spiel hat wenigstens auch ein bisschen Humor. Ich kann nämlich auch mal zur Kaffeemaschine gehen, einen Würfel, den ich sonst nicht verwenden kann, dort einsetzen, mir ein Heißgetränk machen und diese Tasse, die erhöht die Konzentration, die kann ich nämlich später als Würfelmodifikator nutzen. Zurück zum Thema Aerodynamik. Wenn ich die Landeklappen ausfahre, dazu brauche ich auch bestimmte Würfel, oder das Fahrwerk ausfahre, auch da brauche ich bis zur Landung genau 3 Würfel, die passen, dann erhöht dieses Ausfahren von Klappen und Fahrwerk den Luftwiderstand des Flugzeugs. Das heißt, ich brauche zunehmend mehr Schub, um die Geschwindigkeit zu halten. Absturz wegen zu wenig Schub gibt es zwar nicht, anders als in der Realität, aber auf dem Acker vorm Flughafen aufzusetzen, weil man zu langsam war, ist auch Mist. SkyTeam kann ich wärmstens empfehlen. Auch für Leute, die sich für das Fliegen eigentlich gar nicht interessieren oder sogar versuchen es zu vermeiden, weil es so ziemlich das Schlimmste ist, was man dem Klima antun kann. Aber das ist eben das Schöne am Spielen. Hier können wir tun und lassen, was wir in der Realität doof finden. Autorennen fahren, durch die Gegend jetten, ohne Gewissensbisse.
Am 27. Dezember 1831 kann die Beagle, eine Brig der britischen Kriegsmarine, dank günstiger Winde endlich vom englischen Hafen Plymouth aus in See stechen.
So beginnt ein Dokumentarfilm über die Evolutionstheorie. Und wir haben in unserem Spiel hier, das ich jetzt vorstellen werde, ebenfalls eine Beagle, ein kleines Holzschiff zwar nur, aber wir können mit ihr rund um die Welt reisen.
An Bord befindet sich ein junger Mann, der sich glücklich schätzen darf, dabei zu sein. Am Ende des abenteuerlichen Unternehmens wird sein Name in aller Munde sein. Der Name desjenigen, der das Dogma der göttlichen Schöpfung zertrümmert, die Wissenschaft in den Mittelpunkt unserer Beschäftigungen gerückt und der Spezies Mensch ihren Platz im Universum zugewiesen hat. Sein Name ist Charles Darwin.
Darwins Reise ins Paradies der Evolution, so heißt der Dokumentarfilm, und Auf den Wegen von Darwin, so heißt das Spiel, das ich hier jetzt vorstelle und wo wir eben mit diesem kleinen Holzschiff immer im Kreis fahren. Und es gibt so viele liebevoll gestaltete Tierplättchen, die sich in der Mitte unserer Welt, unseres Spielbretts befinden. Da, wo das Schiff anlegt, muss ich eines von 3 Tieren wählen. Es ist ein Wombat. Dieses Plättchen kommt nun auf mein persönliches Tableau, und zwar in die Australien-Spalte und die Säugetierreihe. Wer nun vermutet, es kommt darauf an, möglichst auf alle Felder des 4x4 Rasters meines Tableaus ein Tier zu legen, der irrt. Es würde ja auch gar nicht gehen. Das Spiel ist nämlich bereits nach 12 Plättchen zu Ende. Und es gibt eine Belohnung, wenn man einen Spot auch mehrfach belegt. Dann erhält man ein Theorieplättchen, das am Spielende Extrapunkte beispielsweise für Amphibien bedeutet. Aber wer seine Tiere stapelt, verliert die Siegpunkte, die auf den unten befindlichen aufgedruckt sind. Da aber auf vielen Plättchen gar keine Punkte sind, sondern einmalige Effekte, lohnt sich das Überdecken hier allemal. Auf den Wegen von Darwin ist schnell beendet. Zu schnell, zu viert geht es gerade noch, aber schon in einer Dreierkonstellation hat man ein wenig das Gefühl, dass sich für das Erlebte das Aufbauen des Spiels kaum gelohnt hat. Außerdem wollte man gerne noch ein bisschen weiterspielen, das Spiel macht nämlich richtig Freude und man ist auch gar nicht fertig geworden. Da hätte man vielleicht noch eine Spalte voll machen wollen und dort einen Vogel überdecken. Bald merkt man aber, dass diese Knappheit ein Teil des reizvollen Konzepts ist. Man muss sich auf ein paar Dinge konzentrieren und man darf sich nicht verzetteln. Fast am besten gefällt mir das Spiel zu zweit. Dann kann man nämlich direkt eine Revanche-Runde dranhängen und dafür die nicht verwendeten Tierplättchen nutzen. Besonders interaktiv ist das Spiel ja eh nicht. Zumindest dann, wenn man nicht destruktiv aufs gegnerische Tableau schielt, sondern eher konstruktiv die eigene Tierwelt im Blick hat. Außerdem gibt es eh keine Konkurrenz um die objektiv besten Tierplättchen. Die Tierplättchen sind nämlich im Grunde alle gleich wertvoll, beziehungsweise je nach Situation auf dem Tableau mal bedeutender und mal unbedeutender für mich. Genau das sorgt für interessante Entscheidungen. Das Spiel ist schnell erklärt, schnell gespielt, es ist nicht besonders innovativ, aber vielen Spielenden gefällt es ja, wenn ein Spiel nicht gleich ins ganz tiefe Fahrwasser steuert, um hier nochmal aufs Thema zu kommen. Das mit dem Thema, das macht nämlich hier aus einem überzeugenden und guten Spiel ein herausragendes. Denn die thematische Umsetzung dieses ursprünglich abstrakten Mechanismus, die ist echt brillant. Und sie lädt zur Auseinandersetzung und zur Kritik ein. Und das ist gut. Warum werden hier, und das ist jetzt meine Kritik, eigentlich nur weiße Männer dargestellt? Darwin selbst und die Charakterplättchen mit den Menschen, die Darwin inspiriert haben. Nur Männer. Frauen gibt es ein paar auf den kleinen Hilfsplättchen zu sehen. Ortskundige sind das. Komischerweise sind da auch ein paar Leute, die offenbar mit der Kolonialmacht gekommen sind. Ja, die Geschichte, die wir kennen und die immer wieder wiederholt wird, die ist männlich und weiß. Aber, und das ist das Ärgerliche, warum wird diese eurozentrierte Geschichtsdarstellung eigentlich immer wieder und wieder so wiederholt? Es gibt doch auch noch einen anderen Blick auf die Welt, also mal ergänzend. Das ist jetzt auch kein spezieller Vorwurf an die Spiele, schon gar nicht an dieses eine Spiel hier, sondern an alle Medien und dazu gehören ja auch Spiele, weil die vermitteln ja auch etwas. Und, das will ich nochmal ganz klar gesagt haben, es ist toll, dass man bei diesem Spiel überhaupt etwas hat, woran man sich reiben kann. Ich habe das auch in meinem Kommentar in der aktuellen Ausgabe der Spielbox geschrieben. Besser, ein Spiel versucht überhaupt eine thematische Auseinandersetzung. Ich hatte da Uwe Rosenbergs Attila als ein wichtiges Beispiel genannt, als dass es sich in fiktive und oft generische Fantasy-Welten flüchtet. Deswegen, ja, es gibt Kritik, dass die Geschichtsdarstellung in vielen Spielen eine sehr eingeschränkte Sicht vermittelt. Aber das ist eben keine spezifische Kritik an diesem Spiel. Das Spiel ist ja ganz offensichtlich historisch so dargestellt, wie es unser Wissensstand ist. Wissenschaftlich korrekt ist es auch, was man vielleicht sagen muss, weil es in fundamentalistischen und manch evangelikalen Kreisen auch Leute gibt, die den sogenannten Kreationismus als Alternative zur darwinschen Evolutionstheorie ansehen. Ob es Landstriche in den USA gibt, wo dieses Spiel an den Schulen verboten wäre? Wenn ja, das wäre ja noch ein Grund, dieses Spiel super zu finden. Spielerisch überzeugt es mich ja sowieso.
Hello one and all, and welcome to Ready, Set, Bet! Here we go! The 4-horse coming out of the gate early. The 8-horse coming out of the gate early. The 7-horse has left the starting gate. The 9-horse has taken the lead. The number 8 Stallion makes his move into first place.
Eddie Set Bet. Das ist ein ungewöhnliches Spiel. Man hört es schon, das ist nämlich die Originalgeräuschkulisse, während wir spielen. Es gibt es übrigens auch mit der deutschen Tonspur, wenn man es mag. Und man braucht, auch das ist ungewöhnlich, viele, sehr viele Mitspielende. Zwar nicht zwingend, aber 8, das ist die Höchstzahl, das ist für dieses Spiel absolut optimal. Einige sitzen an einem Tisch, andere stehen drumherum, denn wir brauchen die freie Sicht auf das Renngeschehen, auf das Pferderennen. Dazu braucht man ein Tablet. Tablet deswegen, weil es eine App ist, die zwar auch auf dem Handy funktionieren würde, aber da sehen die 8 Leute rund um den Tisch nicht so richtig, was geschieht, weil der Monitor zu klein ist. Leider funktioniert die App nicht auf einem handelsüblichen Notebook, das gäbe es ja auch noch, denn leider gibt es nur die Android- oder Apple-App und eben keine webbasierte App, die im Browser funktioniert. Aber egal, in vielen Haushalten liegt ja nun schließlich auch ein Tablet rum. Und da schauen wir nun, wie schrittweise mal das eine oder das andere Pferd mit dem Ansager, auch gut zu hören, auf der Rennstrecke nach vorne läuft. Vorangetrieben werden die Pferde durch 2 Würfel. Wenn eine 7 gewürfelt wird, schiebt sich die 7, der Galopper in der Mitte, einen Schritt nach vorne. Pferd 7 ist zunächst favorisiert, es kommt häufiger voran, was wir so von den Siedlern von Catan kennen, 2 Würfel. Ein kleiner Wermutstropfen hat das Spiel allerdings auch, virtuelles Würfeln gefällt mir eigentlich gar nichts, denn nichts ist analoger als 2 Würfel. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob ich die realen Würfel, das Spielbrett, die Pferdefiguren aus der Schachtel hole. Denn statt mit App kann man auch analog spielen, wenn man es mag. Aber leider, hier nervt es. Es nervt, wenn jemand rhythmisch würfeln muss und dann die Figuren auf dem Brett vorrücken muss, dann wieder würfeln muss und so weiter. Der kann dann ja gar nicht richtig mitspielen oder bestenfalls über eine Sonderregel. Stattdessen, die App startet und es ist sofort Spannung am Tisch. Wo setze ich meine Chips hin? Auf Sieg oder auf Platz? Wenn ich früher als die Mitspielenden setze, mich früher entscheide, kriege ich die besseren Quoten. Wenn ich warte, weiß ich zwar besser, wer siegen könnte, es ist nämlich nicht automatisch das 7er Pferd. Die mit den anderen Werten rücken zusätzlich vor, wenn ihre Zahl 2-mal hintereinander gewürfelt wird. Wer nah an der Mitte liegt, also 6 und 8, die kriegen dann einen Zusatzschritt. Die außen startenden Pferde mit den sehr niedrigen Ziffern oder den sehr hohen Ziffern bekommen sogar 3 Bonusschritte zusätzlich. Platz und Sieg ist eine einfache Wette. Einfach zu verstehen, meine ich damit. Wenn ich glaube, Pferd 6 siegt, dann lege ich meinen Chip auf dem großen Spielbrett, das ein wenig an einen Roulette-Spielplan erinnert, dorthin, wo Win bei Pferd 6 steht. Wenn ich glaube, es landet unter den ersten 2 Pferden, dann lege ich bei Place einen Chip ab und wenn es unter den 3 ersten landet, dann bei Show. 4 Wettchips habe ich. Und nicht nur die einprägsamen Wettformen gibt es, sondern auch noch viele andere. Das Pferd auf Platz 3 verliert mit maximal 3 Feldern Abstand zum Sieger. Das steht auf einer Spielkarte. Das heißt, Spielkarte, diese Wettform ist mal im Spiel und mal nicht im Spiel. Es gibt Farbwetten, Nebenwetten, Spezialwetten und sogar noch VIP-Karten, die noch eine individuelle Funktion für den einzelnen Spielenden bedeutet. Ist das nicht too much? Ja, vielleicht. Es gibt tatsächlich eine gewisse Regelfülle. Für Spiele-Neulinge ist das nichts und auch erfahrenere Spielerinnen und Spieler haben Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten. Aber das ist ja auch hier Teil des Spiels. Deswegen ist auch die Regelmodifikation, die das Weglassen von Elementen vorschlägt, nicht wirklich hilfreich, oder ich weiß es nicht. Denn das Spiel funktioniert, weil man ständig unter Druck steht. Die Pferde laufen, die Mitspielenden wetten. Ich versuche zu kalkulieren, wo ich am besten meine Chips einsetze. Bis es Rien ne va plus heißt, nichts geht mehr, weil 3 Tiere die rote Linie überquert haben, 5 Felder vor dem Ziel. Das ganze Spiel ist ganz schön stressig, ziemlich komplizierte Abwägungen unter sehr viel Zeitdruck vorzunehmen. Man kann ja nicht nur gewinnen, sondern auch schon mal 6 Siegpunkte verlieren. Diese permanente Überforderung ist Teil des Konzepts. So funktioniert das Spiel. Oder haben Autor und Redaktion zu sehr auf Vielspielende geschielt? Und wäre es Entschlackt doch irgendwie besser, Ach, ich bin mir nicht sicher. Trotzdem, das Spiel ist für die richtige Runde garantiert eine Empfehlung. Und in dieser Form eine ziemlich einmalige Geschichte. Wirklich klasse Unterhaltung. Meine Top 5 der Kommunikationsspiele, die wir ja auch öfters Partyspiele nennen. Meine Top 5 des Jahrgangs 2024. Es ist nicht meine erste Top-Liste, aber im letzten Jahr, da hatte ich drauf verzichtet. Da ist mir nämlich aufgefallen, es gibt gar nicht so viel Tolles. Und Top 5 soll ja heißen, 5 wirklich bedeutsame Spiele. Und kein Ranking vom Spitzenspiel bis zum abstiegsgefährdeten Titel am Ende der Tabelle. Sonst würde ich auch keine Top 5 nehmen, sondern eine Top 10, denn so viele Kommunikationsspiele habe ich sicherlich ausprobiert, wahrscheinlich sogar mehr. Heute fange ich mal umgekehrt an, ungewohnt für eine Top-Listen-Präsentation. Gewinner des Jahrgangs, bestes Kommunikationsspiel, die Nummer 1, The Same Game von Wolfgang Warsch. Das ist ein Wortratespiel, noch eins. Ja, aber es lohnt sich. Ich ziehe ein Wort, es ist ein menschgemachter Gegenstand und denke mir ein Ding aus, das beim Gewicht ähnlich ist. Beim Material, der Häufigkeit weltweit, aber total unterschiedlich. Das hört sich kompliziert an. Und der Start ist auch kompliziert und holprig. Der Verlag hat jetzt auch noch ein neues Beiblatt dem Spiel beigelegt, damit man besser reinkommt. Nötig ist es. Aber es lohnt sich, richtig reinzukommen in dieses Spiel. Es ist ein verdienter Sieger. Platz 2. Sites von Cédric Saumon und François Romain. Sites ist auch ein Wortratespiel, auch kooperativ. Aber im Ansatz ist es komplett anders, nämlich geradlinig, wo The Same Game um die Ecke herum denkt. Ich brauche bei Sites, wenn ich ein Wort suche, um das andere zu erklären, nur den per Spielkarte bestimmten Anfangsbuchstaben berücksichtigen. Das versteht man ganz einfach und ist sofort drin. Außerdem schön, man darf einen Rateversuch kommentieren. Ziemlich gut, fast schon richtig, 85%. Mit diesen Hinweisen entsteht eine schöne Plauderei. Platz 3, Ghostwriter von Mary Flanagan und Max Sideman. Wir bleiben im Genre Wortratespiel. Überraschung, hier spielen zwei Teams gegeneinander. Geheime Fragekarten und der Spaß hängt immer von der Qualität der vorgegebenen Frage ab. Sagen mir, welche Hinweise ich von meiner Teampartnerin erbitten kann. Und die Antwort schreibt sie dann Buchstabe für Buchstabe langsam auf ein Blatt. Nur nicht das ganze Wort, denn das gegnerische Team muss ja dasselbe erraten. Und deswegen rufe ich, sobald ich ahne, welches Wort aufgeschrieben werden soll, Stopp, damit die anderen, die ja die Frage nicht kennen, möglichst wenig Infos kriegen. Und selbst wenn ich eine Antwort versuche, schreibe ich es nur Buchstabe für Buchstabe auf. Platz 4 und das mit Abstand zu den drei Spielen auf dem Treppchen. Pakt mit dem Teufel von Constantin Lebrun und Theo Rivière. Hier gibt es geile Karten und bekackte Karten. Statt bekackt hätte man vielleicht auch ein anderes Wort nehmen können. Das Spiel hat die Fäkalsprache gar nicht nötig. Es ist nämlich verblüffend interessant und das Spiel ist besser, als es wegen seiner extrem albernen Aufmachung zunächst scheint. Die Spielerin links von mir sucht die eine Karte raus. Du kannst Gedanken lesen. Rechts die Spielerin sucht das Aber heraus. Alle deine Mahlzeiten sind kalt. Gehe ich diesen Pakt mit dem Teufel ein? Daumen nach oben oder nach unten? Ich sage nein, Daumen nach unten, keine Lust, Gedanken zu lesen und auf warme Mahlzeiten zu verzichten. Wie viele Mitspielende schätzen mich richtig ein und zeigen den Daumen ebenfalls nach unten? Der Spielreiz schwankt zwar je nach Thema, aber wenn es richtig spannende Alternativen und Lebenssituationen anbietet, dann ist dieses Spiel echt toll. Platz 5. So ungefähr gleich auf, auch mit Platz 4. Schätz it if you can von Ralf Zurlinde. Das ist ein Quizspiel. Du musst Dinge, Fakten, Ereignisse sortieren in einen Strahl. Nach Größe, nach Geschwindigkeit, nach Zeitpunkt etc. Die Themen sind mal interessant, mal aber auch gar nicht. Und mal hat man null Ahnung und null Anhaltspunkte. Manchmal aber schon. Hier ist eine Karte als Beispiel Stromverbrauch. Das muss ich sortieren. Die Waschmaschine, der Fernseher, das Tablet. 9 Dinge müssen sortiert werden. Immer eine Spielerin nach der nächsten muss den zu einem Ding gehörigen Holzklotz in die Reihung korrekt einsortieren. Oder Großveranstaltungen nach Besucherzahl sortieren. Wacken, Woodstock, Expo Hannover. Schade finde ich, dass man nie präzise Zwischenergebnisse bekommt. Selbst wenn ich weiß, das von der SPÖ veranstaltete Donauinselfest lockt um die 400.000 Menschen an. Wenn ich keine Ahnung habe, wer zum katholischen Weltjugendtag in Köln gekommen war, ist das im Nebelstochern. Und diese konkreten Zahlen werden immer erst am Rundenende aufgedeckt. Deshalb, spätestens nach 3 Leuten, die einen Stein eingesetzt haben, lohnt es sich anzuzweifeln, egal ob man Ahnung hat oder nicht. Und dann habe ich noch eine Honorable Mention. Can't touch this. Can't touch this. MC Hammer, You Can Touch This, 1990. Und könnt ihr raten, welches Spiel diese spezielle Erwähnung verdient hat? Klar, Hitster Summer Party von Marcus Carlisson. Hitster, und ich hatte darüber ja schon im Podcast Nummer 19 ausführlich berichtet, hätte eigentlich an Platz 1 der mangels Masse ausgefallenen Top-Liste 2023 gehört. So bleibt eben nur noch die Honorable Mention in diesem Jahr für die Summer Party. Das ist nämlich wirklich der perfekte Nachfolger dieses genialen Partyspiels. Denn Hitster macht genau das richtig, was ich an Chats It kritisiere. Da das Ergebnis, das Ja, nach jedem Rateschritt offen liegt, entsteht keine Anhäufung von im Nebel herumstochernden Halb- oder Nichtwissen, sondern das eine Lied muss in die Zeitleiste. Und das Thema von Hitster ist eh genial, auch von der Summer Party. Dieser Musikmix spricht in meinen Runden und Hitster bringe ich immer erst ab 8 Leute auf den Tisch, jeden an. Summer Party mehr noch als das ursprüngliche Hitster, denn bei den Sommerhits sind signifikant mehr Titel aus den 2000er Jahren dabei und das holt auch die jüngeren Mitspielenden ab. Mit Luis Fonsi, Despacito 2017 verabschiede ich mich. Das war der Brettspiel-Podcast 21. Mein Name ist Harald Schrapers, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.